Präsenz im Seminarhaus Engel. Ich habe ganz vergessen, welcher Tag heute ist. 13., 14., 13., Dankeschön. Freitag, der 13. Morgen ist Neumond, das weiß ich. Okay. Und wir schauen mal, ich habe eigentlich zwei Themen, aber ich habe ein Thema, das ich jetzt erstmal noch ein bisschen beleuchten möchte mit euch, was auch ein bisschen ein Thema war in unserer Gesprächsgruppe. Und zwar über die Qualität von Präsenz zu sprechen. Und ich möchte mit zwei Zitaten von Thich Nhat Hanh beginnen, der das für mich sehr schön beschrieben hat. Und zwar das eine ist, wenn du jemanden liebst, musst du dieser Person das Beste geben, was du hast. Das Beste, was wir einem anderen Menschen geben können, ist unsere aufrichtige Präsenz. Und dann sagt er weiter, das Großzügigste, was wir anderen Menschen schenken können, ist unsere aufrichtige Präsenz. Und jetzt kommt das Wichtige. Wir können nicht einmal ansatzweise diese Geste machen, ohne mit uns selbst präsent zu sein. Wir sind die Basis dafür, wenn wir mit uns selbst nicht präsent sind, gegenwärtig, dann ist es schwierig, den Raum für andere Menschen zu öffnen. Und in dieser Qualität, die vielleicht Thich Nhat Hanh zuerst beschrieben hat, das Beste, was wir einem anderen Menschen geben können, unsere aufrichtige Präsenz, kennen wir vielleicht selber, wenn wir diese Erfahrung machen, da ist jemand, gegenwärtig. Der ist bei uns und will nichts von uns, fordert nichts, will nichts, ist aber offen und zugewandt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Menschen, die das sehr stark ausstrahlen und wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt bin, dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wieso, ich fühle mich angenommen. Und ich kann mich entspannen. Und es entsteht eine ganz andere Ebene. Und sehr häufig erleben wir das nicht, weil wir selber von uns viel wollen, weil wir von den anderen viel wollen, weil wir es richtig machen wollen. Also, es ist manchmal nicht so leicht mit dieser Präsenz, nichts zu wollen. Und wir haben in diesem Kurs ja auch schon eine Zeit lang jetzt über diese Qualität der geerdeten Präsenz gesprochen. Also wenn ich mich verbunden fühle mit der Erde, die mich trägt, stabil, einfach auch in meinem Körper, kommt ein Gefühl von Sicherheit. Und ich kann ein bisschen mehr loslassen und dann entsteht Raum. Raum auch für mich. Da ist so ein Gewahrsein, ich bekomme dann mehr mit, was eigentlich mit mir ist. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich auch wieder dem anderen Raum geben. Für mich ist das so, das, wo Herzensverbindungen entstehen, ohne dass man das dick deklarieren müsste. Das ist so was, wo wir hinstreben in dieser Qualität, dieser Präsenz, dass das Lebendige oder das Leben in mir, dass wir berühren und auch den anderen berühren und das Leben von dem anderen in uns berühren lassen. Das ist für mich diese Qualität, die Thich Nhat Hanh da auch beschreibt, von dieser Großzügigkeit, dieser aufrichtigen Präsenz im Miteinander. Ja, und das ist natürlich wunderbar, wenn da nicht unser kleines Ich wäre, das vielleicht sagt, nee, du bist aber nicht gut genug. Und die andere Person ist auch ein bisschen schräg. Nee, nee, außerdem mag ich mich. Nee, ja, ein bisschen. Das hast du schon wieder nicht richtig gemacht. Solltest achtsamer meditieren, dann wird es dir besser gehen. Dreimal in der Woche joggen wird auch helfen. Weniger Süßigkeiten auch. Wäre ich doch ein bisschen achtsamer. Also es gibt jedenfalls eine Menge Stimmen. Vielleicht sind eure so ein bisschen anders. Also wir haben ja so alle so kleine Stimmen. Die meisten haben so ein kleines bewertendes Ich. Und dieses kleines bewertende Ich kann sich entweder äußern, dass alle anderen doof sind, oder ich klag mich an. Das ist so die Grundtönung. Ja, und warum machen wir das? Warum ist diese Überidentifikation mit dieser, warum glauben wir dieser urteilenden, verurteilenden Stimme mehr als dass wir uns liebevoll annehmen können? Und eine Aussage ist, wir verurteilen uns oder wir identifizieren uns damit so stark aus der Angst vor dem Verlust von Liebe. Darunter ist sozusagen, wie man sagt manchmal, so eine Art Kernwunde des Ungeliebtseins. Es ist ein bisschen jetzt psychologische Sprache. Aber wenn wir das jetzt so ein bisschen weitermachen, auch aus der buddhistischen Perspektive, dann ist Meditation immer eingebettet, jedenfalls im buddhistischen Kontext, in ein bestimmtes Menschenbild. Und dieses Menschenbild aus buddhistischer Sicht ist, dass jeder Mensch Buddha-Natur hat. Das hört sich ein bisschen abstrakt an. Buddha-Natur. Am Anfang habe ich immer gedacht, Buddha und Natur. Was soll das? Also es war ein bisschen abstrakt. Und dann diese Beschreibung, Buddha-Natur, die Natur des Geistes. Boah. Ich bin dann auch so ein bisschen in meiner Intellektualisierung, habe ich gesagt, na klar, geht um Buddha-Natur. Aber so richtig kapiert habe ich es nicht. Und ich weiß es auch immer noch nicht so ganz, ob ich das verstanden habe. Aber es ist trotzdem, es gibt eine Ahnung davon. Und eine andere Begrifflichkeit für Buddha-Natur ist, dass sie sagen, wir alle haben dieses Potenzial dieser grundlegenden Gutheit in uns. Es gibt eine Dimension in uns, die ist unfassbar, die kann niemals zu einem Objekt gemacht werden. Von der strömt alles Gute aus. Das ist unsere tiefste Essenz. Und wir alle haben damit schon mal Kontakt gehabt. Das finde ich immer ganz schön. Die Tibeter sind echt sehr, manchmal sehr, sie sind manchmal ein bisschen abgedreht in den ganzen Abhandlungen, aber manchmal sind sie auch wirklich down to earth und sagen, wenn du verliebt warst, hast du eine Ahnung von Buddha-Natur? Alles ist super. Du bist irgendwie in den Bergen und die Landschaft ist atemberaubend und dein Herz geht auf. Buddha-Natur. Oder je nachdem, ein Baby wird geboren und man hält dieses Neugeborene. Und da ist einfach Staunen, da ist Ehrfurcht. Das ist so ein zartes Wesen. Das ist Aufblitzen von Buddha-Natur. Und ihr könnt euch alle mal fragen, wo habe ich in meinem Leben vielleicht solche Momente gehabt, wo sowas aufgeblitzt ist. Sowas, was über meine Steuererklärung, meine Probleme, was weiß ich, hinausgeht. Was so ein bisschen weiter ist. Wo einfach so ein Gefühl kommt, das ist wie eine Inspiration, da geht was auf. Wenn es nur so ein Hauch war. Um diese Qualität, so, um die ist es, und das ist jetzt immer wieder der Paradox bei den Buddhisten, den sagen sie, jeder hat das. Und dann kommen wir und sagen, wenn ich es habe, wieso weiß ich es denn nicht? So ein bisschen, eigentlich müsste ich sagen, sie ja, du hast schon eine Ahnung davon. Weil selbst wenn du dich verwirrt fühlst, aber auch in so einem Kurs bist, das, was dich fragt, kommt aus Buddha-Natur. Das, was sich sehnt, kommt daher. Aber sie sagen, wir sind ein bisschen vertorft. Wir sind so ein bisschen vertorft und ignorant und wir checken es nicht so richtig. Und deswegen brauchen wir manchmal kleine Hinweise. Und ein traditionelles Bild ist, das finde ich, diese Geschichte wiederhole ich öfters, aber ich finde sie immer ganz schön, um das so zu verbildlichen, ist, also ein armer Mann in seiner Hütte. Und es ist ganz dürftig dort, echt schäbig eingerichtet in der Hütte. Aber unter der Hütte, in der Mitte, liegt ein Schatz, ein Goldschatz. Nur der arme Mann weiß es nicht. Und dann denkt er, er hört dann so, ich springe jetzt so ein bisschen, so Werbespots hört er plötzlich. Wenn du da und da hingehst, da ist vielleicht der Schatz. Und dann macht er sich auf die Reise. Und er geht durch viele Länder und sucht und fragt und sagt, ich habe gehört, hier im Dschungel sollte der Schatz sein. Oder oben auf dem einsamen Berg sollte der Schatz sein. Und ich weiß nicht, wieso in dieser buddhistischen Geschichte, dann kommt er irgendwie nach Prag, warum auch immer. Ich weiß nicht, irgendein Lama war da wahrscheinlich dann in Prag. Und dann ist er in Prag und sagt, ich habe gehört, es soll hier einen Schatz geben. Kannst du mir sagen, wo der ist? Und dann steht da so ein Mann und sagt, ja.
Wo?
Dann sagt er, ein Geheimnis. In deiner Hütte, du musst die nur ausgraben. Und dann geht er zurück und gräbt und gräbt und findet in seiner Hütte diesen goldenen Schatz. Und das ist so eine kleine Metapher für das, wenn wir auf dem Weg sind nach Buddha-Natur. Wir machen viele Reisen, wir suchen es außen, wir suchen es vielleicht auch, weiß ich wo, in uns innen, aber die Buddha-Natur ist da und wir brauchen ein bisschen Hilfestellung, dass wir das entdecken können. Und deswegen üben wir, aus buddhistischer Sicht, dass wir damit in Kontakt kommen. Jetzt habe ich einen kleinen Bogen gemacht zur Buddha-Natur. Aber ich möchte zurückkommen zu dieser Präsenz. Das, was Thich Nhat Hanh dort beschreibt, und manchmal wird diese grundlegende Gutheit auch beschrieben, dass die Essenz dessen Liebe ist. Tiefe, bedingungslose Liebe, die immer da ist. Aber in unserem Leben erfahren wir relative Liebe, verlassen werden, Freude der Liebe, Brüche, wieder Kontakt. Aber diese absolute Liebe ist wie Buddha-Natur, sie ist immer da. Sie durchströmt uns, man sagt von Buddha-Natur und dieser Liebe, sie ist uns näher als unser eigenes Knochenmark. Sie durchdringt uns, aber wir erkennen es selten. Und es gibt drei Sätze zur Kontemplation für eigentlich liebende Güte für sich selbst oder Wohlwollen für sich selbst zu üben. Und in der Meditation habe ich plötzlich gedacht, nee, das ist nicht nur für mich selbst, sondern habe gedacht, das kam so plötzlich, war da, und ich sage es euch mal, mögen alle Wesen sich geliebt fühlen. Ich habe gedacht, das wäre gigantisch. Mögen sich alle Wesen und auch ich mich geliebt fühlen. Mögen alle Wesen sich dessen bewusst sein, dass sie in Liebe geborgen sind und auch ich. Mögen alle Wesen sich dessen bewusst sein, dass ihre wahre Natur Liebe ist. Das ist ein Ausdruck, wenn wir tief mit Buddha Natur verbunden sind. Und wenn wir uns dem annähern können und damit mehr in Kontakt kommen, entsteht etwas in uns oder wir machen die Erfahrung, dass es eine Form von Liebe gibt, auch in dieser Präsenz, auch von der von Thich Nhat Hanh spricht, die bedingungslos ist. Und wir können uns auch ungeliebt fühlen in dieser bedingungslosen Liebe. Sie gibt den Raum für alles, was da ist. Aber wir können Vertrauen vielleicht schaffen, darauf mehr uns zu öffnen. Und wenn wir damit in Kontakt kommen, mit dieser Präsenz, dieser geerdeten Präsenz, und ich nenne das auch dieser Qualität der liebenden Präsenz, dann entsteht Raum und auch Toleranz für uns und andere mit unserem Schmerz, mit unseren Macken, mit unserer Unvollkommenheit. Es geht nicht darum, vollkommen zu sein, aber diesen Raum zu schaffen in dieser, ich nenne das zwar immer, liebenden Präsenz, in der wir so vertorft, neurotisch sein können. Und das verändert was. Und dass ein Vertrauen hinzukommt, und das, würde ich sagen, ist immer eine kleine Herausforderung, dieses Vertrauen, dass es eine unfassbare Dimension gibt, die uns trägt. Man sagt auch, das Dharma ist das, was trägt, wenn alles zusammenbricht. Wir können es nicht festmachen, aber es gibt etwas, das tiefer ist, als wir uns vorstellen können, das uns trägt. Und dass wir immer wieder dieses Vertrauen, auch wenn es schwierig in unserem Leben ist, da hinein entwickeln können. Und Vertrauen ist eine Qualität, das ist so ein bisschen aus der Logotherapie, in der ich auch ausgebildet bin. Viktor Frankl hat immer gesagt, ja, Vertrauen wird erschüttert. Weil wenn Vertrauen erschüttert wird, kann es tiefer werden. Aber es gibt eine Stelle, wenn unser Vertrauen erschüttert wird, zerbricht es, oder wird es tiefer? Und an dieser Sollbruchstelle, ob wenn unser Vertrauen wird immer wieder erschüttert, wir leben in einer Welt, wo Vertrauen erschüttert wird, durch das, was in der Welt geschieht oder persönlich. Aber kann es tiefer werden? Und meine Erfahrung ist, wenn ich lerne, mehr auf diese unfassbare Dimension, mehr zu vertrauen, einen Geschmack bekomme, kann mein Vertrauen tiefer werden, auch in der Erschütterung. Das ist nicht immer leicht und angenehm. Aber das ermöglicht mir, darum geht es, tiefes Vertrauen zu bekommen. Da drin ist diese Qualität von Präsenz auch drin geerdet. Und daraus, aus dieser bedingungslosen Liebe, entsteht eine Form von Selbstakzeptanz. Und in diesem Raum, wir üben das, es ist nicht perfektionistisch, wir üben das, aber da entsteht ein Raum des Loslassens, von diesen ständigen Tadeln, die wir uns selbst geben. Also ich neige jedenfalls, ich nenne das immer meine Tadelmutti, hast du schon wieder nicht richtig gemacht, schon wieder Espresso und Schokolade, du solltest aber weniger. Also, vielleicht habt ihr keine Tadelmutti, bei euch heißt sie anders. Aber dieses permanente Tadeln, mal loslassen, mehr zu lernen, anzukommen und in diese wohlwollende Präsenz mit uns zu kommen. Und dann können wir vielleicht einen Moment was kosten, wie wenn wir an so einer Quelle sind und Wasser trinken, frisches Wasser. Wir berühren dann vielleicht diese Qualität von dem Grund des Seins. Und dass wir in dem Moment spüren, es ist gut, so zu sein, wie wir sind, selbst zu sein. Es ist gut. Es ist gut, lebendig zu sein. Und wenn wir damit in Kontakt kommen, ist das wie ein Nachhausekommen. Wir kommen mehr bei uns an und in diesem Nachhausekommen entsteht Raum für uns und für andere. Darum geht es, jedenfalls in meinem, nicht, dass wir irgendein abstraktes Ziel erreichen, sondern dass wir nach Hause zu kommen, das, was wir im tiefsten Grund unseres Seins sind. Und das verkörpern wir ganz individuell. Wir haben alle die gleiche Buddha-Natur, aber wir sind verschieden und verkörpern sie unterschiedlich. Und dieses Nachhausekommen ist, dass wir dann mehr in diesem Fluss des Lebens ruhen können. Auch in diesem Auf und Ab des Lebens. Und daraus erwächst was, wie so eine Pflanze. Dass wir so, ich nenne das mal, diese Existenz, diese grundlegende existenzielle Würde entdecken, die jeder hat, die sich gründet, entweder sagen wir aus dieser, dass meine wahre Natur Liebe ist oder diese grundlegende Gutheit oder Buddha-Natur. Wir müssen das nicht total verstehen, aber die Ahnung, dass es das gibt, so etwas in uns wirkt. Und das macht uns unabhängig von der Anerkennung und Bestätigung anderer Menschen. Und dann kommen wir wieder, dass wir etwas wahrnehmen können. Dass wir wahrnehmen können, dass wir mit dem Leben verbunden sind. Da kommt Verbundenheit. Und in dem Moment, für einen Moment, können wir vielleicht wirklich spüren und kosten, dass alles, egal wie wir sind, zu uns gehört und wir zu allem. Und ich strauchel manchmal damit, dass ich wirklich alle Anteile in mir dazugehörig empfinde oder wohlwollend annehme. Aber die Erinnerung daran, ich bin nicht meine Anteile, es ist etwas, das größer ist als ich in mir. Dieser Raum ist größer als alle Verwicklung meines Seins. Und es gibt ein schönes Bild dafür, das möchte ich vielleicht dann noch mit hineingeben. Also ich habe das, glaube ich, heute auch ein bisschen genannt. Es gibt im tibetischen Buddhismus gibt es das Bild, ich fange erstmal mit den Negativen an, weil ich bin ja eine kleine Deutsche und wir Deutschen neigen ja zum Negativen. Aber ich habe es von meinem Lehrer Rigzin Chigpo, hat er gesagt, wir glauben, wir sind Bettelkinder und wir haben vergessen, dass wir Königskinder sind. Und er beschrieb, unser Leben ist wie ein großes Mandala, wie ein Reich. Und in der Mitte dieses Reichs ist ein Thron. Aber wenn wir Bettelkinder sind, sitzen wir nicht auf unserem Thron. Da sitzt dann vielleicht irgendjemand anderes oder der ist leer. Aber wir sitzen nicht auf unserem Thron. Vielleicht sitzt da auch unser kleines Über-Ich und gibt Befehle. Und dann sagte er, das ist eine schlechte Situation. Das ist ganz schlecht. Die Bettelkinder müssen erinnert werden, dass sie Königskinder sind. Und was ist, was Königskinder tun? Prinzessinnen und Prinzen oder Königinnen und Könige, sie nehmen ihren Platz auf dem Thron ein. Jeder hat diesen Thron. Und das ist dieses wahre, da sitzen wir auf diesem Thron, wie eine Königin. Und da ist unfassbarer Raum und da können alle Anteile, die wir sind, da sein. Die nörgelnde Alexandra, die jammernde Alexandra, die wütende, was weiß ich, die strenge, die jähzornige. Also es gibt da viele so. Aber wenn man wie so eine Königin da sitzt in seinem eigenen Mandala und da ist dieser Raum, kann man sagen, ja, da ist gerade die Jammer-Alexandra, ich heiße dich willkommen. Ja, aber ich bin nicht die Jammer-Alexandra. Aber wenn ich nicht auf dem Thron sitze, denke ich, ich bin die Jammer-Alexandra und dann denke ich, ich bin nicht so gescheit wie so andere Lehrer. Das finde ich ganz schlimm. Oh, furchtbar. Wenn ich in dem Modus bin, kann ich hier nicht sitzen. Es ist gut zu sagen, es gibt einen Anteil, der denkt, du bist eigentlich nicht wirklich klug, du solltest das lieber lassen. Ich sage, ja, ich höre dich, ich weiß auch nicht alles, aber du bist nur ein Anteil. So. Manchmal haben wir sogar Anteile, die gar nichts voneinander wissen. Die einen sagen, ich will Nähe, die anderen sagen, ich will Unabhängigkeit. Und dann sind wir... Kommt ja vor. Und dann ist es gut, sich zu erinnern, Buddha-Natur. Ich sitze wie eine Königin und ein König auf meinem Thron. Und da ist Raum. Dass der Raum des Gewahrseins ist größer als jede Erfahrung und jede Emotion. Wir können das jetzt buddhistisch nennen, ich sitze auf dem Thron und erinnere mich meiner Buddha-Natur. Oder was ich so ganz schön finde für unsere Sprache ist, ich entdecke mein souveränes Selbst. Und ich erinnere mich immer wieder, dass es dieses souveräne Selbst gibt. Dieser Raum in mir, der mit nichts identifiziert ist. Aber weil ich Raum geben kann, allem, was da ist, und es willkommen heißen kann, bekommt es die Möglichkeit, sich zu verändern. Und die Wege dahin sind sehr unterschiedlich. Manche machen das eher so ein bisschen strenger, strukturierter. Andere machen es ein bisschen, man muss auch gucken, welcher Weg hilft mir. Aber letztendlich geht es darum, diese tiefen Dimensionen immer wieder damit erinnert, daran erinnert zu werden. Und ich nenne das auch ein bisschen... Ich habe so Freunde, die finden das ein bisschen komisch, was ich mache. So besonders so leicht intellektuell, nicht nur leicht, stark intellektuell angehauchte Freunde. Die gucken mich immer so ein bisschen gönnerhaft manchmal an und sagen, ist das nicht ein bisschen kitschig da, Alexandra? Glaubst du wirklich? Guck dir das mal an, wie die Welt ist. Also Liebe, also weißt du, wie viele Leute geschieden sind? Guck dich selbst mal an. Ja, da kann ich sagen, ja, es gibt Brüche im Leben. Es gibt Leiden, das hat auch der Buddha gesagt. Aber für mich ist Meditation nicht nur, ich entspanne mich, ich bin ein bisschen konzentrierter, sondern es ist auch verbunden mit dieser tiefen Sehnsucht, ich nenne das mal die vertikale Dimension, die Sakrale, das Heilige. diese unfassbare Dimension. Buddha-Natur. Oder wie immer wir sie auch nennen. Und das muss nicht kitschig sein, aber es gibt etwas aus meinem tiefen Überzeugen, auch wenn ich es nicht beweisen kann, das größer ist als wir. Und mit dieser Dimension, dieser sakralen Dimension, auch eine Verbindung zu pflegen. Das muss nicht überheilig sein, aber das macht was mit uns. Es verändert das Leben. Es schafft Raum. Das ist der Raum, diese Dimension ist der Raum, aus dem auch Leiden verwandelt werden kann. Ich möchte es abschließend nochmal mit einem Bild von Viktor Frankl beschreiben. Das fand ich sehr hilfreich. Er hat gesagt, es gibt eine horizontale Achse. Und das sind die weltlichen Geschehene. Und das ist auch in Ordnung, da sind wir alle drin. Und da gibt es zwei Pole, die wir gerne haben, nämlich Erfolg und Misserfolg. Man nennt es, das ist immer Top oder Flop. Und solange alles im Leben gut läuft, hat man vielleicht das Gefühl, ja, wieso sollte ich mich um diese Dimension kümmern? So, wenn ich auf der Erfolgsspur bin, nicht, aber die meisten Leben erleben auch mal ein paar Flops oder irgendwas passiert. Aber wenn ich nur in dieser Kategorie denke, entweder bin ich erfolgreich oder Misserfolg, dann wird es eng. Und Viktor Frankl hat dann auch von dieser vertikalen Dimension gesprochen. Und er hat es so beschrieben, er hatte ein anderes Wort für Buddha-Natur, aber ich denke, es ist sehr nah. Er hat gesagt, es gibt diese vertikale Dimension, er hat das genannt, diese geistige Tiefenperson, die wir niemals zu einem Objekt machen können. Unfassbar, unbeschreiblich, aber auch wissend, liebend. Und dann hat er gesagt, dann ist da Leiden. Und wir erfahren vielleicht auch Leiden, das wir nicht verändern können. Das hat auch der Buddha gesagt. Leiden geschieht, solange wir leben. Aber wir haben die Fähigkeit, als Menschen unsere Einstellung zum Leiden zu verändern. Daran können wir wachsen. Und ich sage jetzt nicht immer, alles Leiden ist toll. Manchmal kriege ich so lange Ohren, wenn dann sagen, ey Alexandra, das ist a challenge. Dann denke ich, nee, das ist jetzt keine Challenge, das tut weh. Es tut einfach richtig weh. Aber wenn ich für das, was weh tut, es mit Wohlwollen, Liebe und Mitgefühl anschaue, dann kann sich das Leid verändern. Und Frankl hat es beschrieben, da können wir unsere, das ist das, die geistige Dimension, die in uns wachgerufen wird, weil wir unsere Beziehung zu dem, was wir erfahren, verändern können. Das ist eine Fähigkeit in uns. Und an die müssen wir erinnert werden. Und das funktioniert nur, wenn es sozusagen einen Raum gibt, diese unfassbare Dimension, dieses Vertrauen, auch wenn wir es nicht verstehen. Weil das ist der Raum, aus dem Veränderung entstehen kann. Mitgefühl. Mitgefühl ist nicht, ich strenge mich an, ein guter Mensch zu sein. Sondern es kommt, ich sage es mal, aus dieser liebenden Präsenz. Und wo fängt es an? Bei uns selbst. Und deswegen üben wir. Wohlwollend. Mit dem Auf und Ab des Lebens. Mal heiter, manchmal überhaupt nicht gelassen. Und wir erinnern uns. Und Sati ist das Pali-Wort für Achtsamkeit. Und Sati wird auch beschrieben, erinnern, was hilft. Erinnern, was heilsam ist. Oder Smirti, Sanskrit-Wort. Das, worauf ich mein Herz setze. Mögen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es in uns eine liebende Qualität gibt. Dass es Buddha-Natur gibt oder diese grundlegende Gutheit. Das ist die tiefen Dimension von Achtsamkeit. Und mehr will ich heute gar nicht sagen. Und dann sind wir am Ende und haben jetzt noch ein bisschen Stille und können das ganz sachte in uns nachklingen lassen. Vielleicht auch so ein bisschen mit diesem, nicht, was war jetzt der ganze Vortrag, aber was hat mich berührt, woran möchte ich mich erinnern und mitnehmen. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit.